Es scheint so zu sein, dass Frau Le Pen für ihre Präsidentschaft drei Dinge tun muss. Erstens, sich von der AfD fernhalten. Das tut sie mit Vehemenz, auch mit erfundenen Geschichten. Das Zweite, sich deutlicher in Richtung Transatlantik bewegen. Und das Dritte, eine große Distanz zu Russland zu halten.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, am Donnerstag, dem 13. Juni 2024. Ich werde mich im Folgenden unterhalten mit einem sehr interessanten deutschen Politiker. Es ist der AfD Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf, zugleich außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Herr Moosdorf ist mir aufgefallen, schon vor einigen Jahren als untypischer Vertreter dieser Partei, gemäß den allgemeinen Zuschreibungen und Klischeebildern, die man über die AfD hat. Denn Herr Moosdorf ist ein hochdekorierter Musiker, ein professioneller Konzertmusiker. Er ist Cellist und er war Mitglied des Leipziger Streicherquartetts. Also er hat auf der höchsten Stufe musiziert, auf der man musizieren kann. Vielleicht erzählt er uns dann noch etwas darüber. Er war auch Solo-Cellist und Geschäftsführer des Leipziger Kammerorchesters. Seit 2016 ist er aktiv in der Partei AfD, Alternative für Deutschland. Er war, wie ich gelesen habe, zuerst ein Vertrauter der damaligen Vorsitzenden Frauke Petri. Das hat dann aber irgendwann Knatsch gegeben. Die Wege haben sich getrennt. Und heute tritt Herr Moosdorf vor allem als Außenpolitiker in Erscheinung. Er spricht sich unter anderem für diplomatische Lösungen im Ukraine-Konflikt aus, was ihm natürlich dann sofort den Ruf eines Putin- oder Russland-Verstehers eingetragen hat, so wie das heute gebräuchlich ist. Also er ist sicherlich jetzt in seiner Partei prädestiniert, etwas über die internationale Lage zu sagen. Aber wir werden einsteigen mit einem anderen Thema. Begrüße Sie herzlich, Herr Moosdorf, bei uns in der Sendung. Schön,
Herzlichen
dass Sie
Dank
da
und
sind.
guten Tag nach Zürich.
Guten Tag. Ja, ich möchte eigentlich mit einem anderen Thema einsteigen, nicht mit dieser betrüblichen Geländekammer Russland-Ukraine, sondern diese Europawahlen, die jetzt stattgefunden haben. Wie interpretieren Sie das Resultat? Ihre Partei gehört ja da zu den Gewinnern.
Also, zunächst erstmal ist es ja ganz erstaunlich, dass wir bei diesem medialen und gesellschaftlichen Dauerfeuer sogar sehr erfolgreich aus dieser ganzen Geschichte hervorgegangen sind. Erstaunlich ist es auch, dass sozusagen diese Narrative, dass wir jetzt Europa militärisch verteidigen müssen, diese Narrative, dass der Kampf gegen rechts auf der Agenda ganz oben steht und dass selbstverständlich all die Probleme in Europa nichts mit den politischen Entscheidungen der vergangenen Jahre, an denen wir ja keinen Anteil hatten, zu tun haben. All diese ganzen Narrative haben nicht gezogen. Es gibt ja in Deutschland so ein schönes altes Sprichwort: allzu viel zerreißt den Sack. Man hat das so viel übertragen auf diese Partei. Man hat uns in eine Ecke gestellt. Am Ende, ich habe es jetzt mal in eine Zahl gefasst: 84% unserer Wähler sagen, ist uns völlig egal, ob die AfD von anderen Leuten als Nazi-Partei hingestellt wird, solange sie die richtigen Themen anspricht. Genau das haben wir offensichtlich getan. Wir haben uns für Frieden eingesetzt. Wir haben gesagt, es gibt am Ende keine anderen als diplomatische Lösungen. Und wir sind ja auch noch, und ich komme ja nur ein bisschen, Sie haben es schon angedeutet, aus Kultur und Musik. Wir haben dieses Jahr den Geburtstag, 300. Geburtstag von Immanuel Kant. Gibt ja dieses schöne Wort von ihm, nachdem der höchste Ausdruck von Vernunft ist der Frieden. Und das heißt eigentlich übertragen, wenn es die Gesellschaften in Europa nicht vermögen, aufgrund ihrer Geschichte sich an einen Tisch zu setzen, um wirklich für Ausgleich, Verständigung und am Ende auch eine gemeinsame Zukunft zu votieren, wer denn dann auf der ganzen Welt? Das ist der Punkt, wo wir sagen müssen, wir sind sehr zufrieden damit, dass das immer mehr Menschen so sehen. Und ganz besonders freut uns natürlich, dass besonders junge Menschen offensichtlich einen Schalter umgelegt haben und sich haben mal die Groschen fallen lassen, dass es eine Zukunft eigentlich nur geben kann, wenn sich die Politik dahinter ändert. Und das ist insofern auch interessant, wenn Politik downstream vom Culture ist, dann ändert sich auch diese ganze Diskussionskultur und so weiter.
Vielleicht noch kurz zum Resultat. Endresultat ist jetzt 15,9%. Sind Sie da, wenn das richtig ist, aktuellste Daten, Ermittlungen in der Größenordnung, sind Sie zufrieden? Haben Sie mehr erwartet?
Naja gut, wenn wir sagen, wir sind mit den größten Zuwächsen seit 2019 dort unterwegs, dann ist das ja richtig. Und wenn man das von den jeweiligen Höchstständen aus interpretiert, es gibt immer, ja, also das Bessere ist der Feind des Guten. Selbstverständlich hätten wir auch gedacht, über 20 wäre schon schön gewesen. Aber nun gab es ja eine Reihe von Vorkommnissen, auch seit Januar 2024, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Man muss dann gut unterscheiden. Es gibt Gründe, es gibt Anlässe, es gibt Inszenierungen. All das zusammen machen es natürlich einer Partei, die über keine geballte mediale Deutungshoheit verfügt, in gewisser Weise schwer durchzukommen. Gemessen an all diesen ganzen Anwürfen ist es schon ganz erstaunlich, was wir erreicht haben. Und ich glaube, es ist eine sehr gute Basis, um jetzt erstmal in die Zukunft zu blicken.
Also das Killerargument, das immer gegen die AfD gebracht wird von ihren Gegnern, auch von den Leuten im bürgerlichen oder im traditionell bürgerlichen Spektrum, zum Beispiel CDU, die da ihre Brandmauern gebaut haben, ist, dass die AfD eine Nazi-Partei sei. Das wird jetzt ja auch von Lars Klingbeil, dem SPD-Vorsitzenden, ist das ja gesagt worden. Man wirft ihnen da vor, Leute in ihren Reihen zu haben, die sozusagen aus dem absoluten Giftschrank der deutschen Politik kommen, dass die AfD zu wenig unternehme, um sich davon zu distanzieren, dass man da sozusagen am rechten Rand, wie es dann jeweils heißt, fische und dort auch sozusagen bewusst zu punkten versuche. Vor allem auch der Osten Deutschlands steht da immer wieder am Pranger in den deutschen Medien. In der Schweiz können wir das nicht so gut beurteilen, Herr Moosdorf. Sie sind aus Leipzig, Sie sind jetzt schon viele Jahre dabei, Sie sind ein, wie Sie gesagt haben, Mann aus der Kultur. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Ist da überhaupt nichts dran? Ist das reine Polemik des Gegners oder gibt es da eben doch auch Untiefen, Achillesfersen, Probleme, unbewältigte Fragen innerhalb Ihrer Partei?
Also zunächst mal muss man sagen, der Nazi-Vorwurf in Gänze ist, glaube ich, nicht inhaltlich gemeint. Er kann schon deswegen nicht inhaltlich gemeint sein, weil uns allen doch eine Sache verbindet. Eine Verharmlosung dieser 12 Jahre kann es nicht geben. Und wenn man das in absolutem Kriterium betrachtet, dann ist schon mal klar, dass nichts, was uns heute auf dem politischen Spektrum begegnet, auch nur annähernd mit dem zu vergleichen war, mit dem das Wort den Vergleich sucht. Das ist das Erste. Das Zweite, wie schnell das Wort gebraucht wird, sehen Sie an unseren politischen Mitbewerbern, ob das jetzt die jüngst gerade gegründete Partei um Hans-Georg Maaßen ist, Nazi-Vorwurf. Wenn es Bestrebungen sind, dass in Teilen auch unserer Mitbewerber in Sachsen, die jetzt gerade noch an der Regierung sind, bestimmte Narrative aus Berlin nicht wiederholt werden, beispielsweise bei der Beurteilung in der Situation in der Ukraine, Nazi-Vorwurf. Das heißt, es ist eine Art Totschlagsargument, was lange Zeit in Deutschland im politischen Diskurs funktioniert hat, aber jetzt eben nicht mehr. Die Leute sind viel zu klug, sie sehen viel zu eindeutig, dass das von Leuten verwendet wird, deren geistiger und moralischer Horizont ist sowas von verblendet, verstellt, so weit weg von den wirklichen Bedürfnissen auf der Straße, von den Menschen, die quasi für sich und ihre Kinder keine Zukunft mehr sehen und die sie wissen, dass sie sich in einer gesellschaftspolitischen Sackgasse befinden. Also ich will darauf gar nicht eingehen, weil das völlig absurd ist. Lassen Sie uns lieber über die Dinge sprechen, die wirklich interessant sind, aber diese Zuschreibungen, die haften
Ja,
nicht.
nein, ich finde das schon, ich finde auf jeden Fall, wir kommen schon noch auf diese Themen. Ich finde es eben deshalb interessant, weil ich habe festgestellt, dass ich zum Teil auch aufgrund von Sendungen Zuschriften erhalten habe aus Deutschland von Leuten, die eigentlich Sympathisanten sind der AfD und die mir gesagt haben, ja, Sie als Schweizer, Sie kennen sich da nicht so gut aus, aber Sie müssen schon sagen, und das sind jetzt nicht Leute, die eine Agenda gegen die AfD hatten, die einfach gesagt haben, ja, aber da sei nach Ihrem Geschmack jetzt als Deutsche. Ich habe sogar einer, der mir geschrieben hat, stammt auch aus dem Ostdeutschland, hat gesagt, da sei eben doch noch, da würden einfach Leute zum Teil mitmachen, da fehle ihm das Verständnis. Für mich ist das sehr schwierig, das zu beurteilen. Ich bin da nicht so nahe dran, wie Sie das sehen. Aber ich würde trotzdem einfach diese Frage, weil das doch ein Quell ist auch von Misstrauen, vielleicht auch von potenziellen Wählern, die Sie ansprechen könnten, die eben das nicht nur für Polemik halten der anderen, sondern sagen, doch, da ist irgendwas, wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Aber wie sehen Sie das? Ist das tatsächlich eben reine Polemik oder gibt es da eben auch Dinge, wo es Ihnen vielleicht manchmal auch gewissermaßen etwas vielleicht befremdlich vorkommt?
Also ganz nüchtern betrachtet ist es ja so, die Partei ist noch viel zu jung, um in ihren Reihen Leute zu haben, die beispielsweise selbst mit zwei Füßen in dieser berühmten Zeit irgendwo gearbeitet oder in Positionen gewesen zu sein. Das unterscheidet uns erstens schon mal von allen anderen Parteien. Keine dieser anderen Parteien ist unbelastet. Die zweite Sache kann ich auch mit Gewissheit sagen, die AfD hat eine der längsten sogenannten Unvereinbarkeitslisten. Das heißt, wer einmal seinen Fuß, seine Hand, und seinen Kopf in eine Richtung gesteckt hat von einer Organisation, die auf diesen Unvereinbarkeitslisten aufgeführt ist, der kommt bei uns sowieso nicht rein. Dann tun wir uns auch relativ leicht, wenn Äußerungen in bestimmte Richtungen fallen, wo man einfach sagt, okay, selbst wenn der Mann inhaltlich recht haben könnte, es ist einfach politisch nicht angezeigt, sich so zu äußern, dann ist bei uns die Rückfahrkarte aus der Partei relativ schnell auch. Das heißt, wir kommen, wo es irgend geht, diesem Vorwurf eigentlich durch eigene Aktivität immer entgegen. Deswegen, ich würde jetzt sagen, so tief ich auch schaue, wenn man die Äußerung in richtige Kontexte stellt, ja, es ist reine Polemik, es hat mit der aktuellen Situation innerhalb der Partei überhaupt nichts zu tun.
Was ist eigentlich Ihr ursprünglicher Antrieb gewesen, in die AfD zu gehen? Sie sind, ich habe es gesagt, Sie sind Musiker, Sie haben CDs aufgenommen, Sie haben in einem sehr angesehenen Orchester mitgemacht. Die AfD ist eine Partei, die im Prinzip dauernd am Pranger steht. Eben, da werden Brandmauern errichtet, man versucht sie auszugrenzen. Es gibt Demonstrationen gegen die AfD, sogar die eigene Regierung ruft zum Widerstand gegen diese fürchterliche AfD aus. Sie sind als, nehme ich mal an, sensibler Künstler, Musiker. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie da in einen derartigen Gegenwind hineinmarschieren? Und was hat Sie ursprünglich motiviert, da aus der schönen Welt der Streichquartette sozusagen in die Kampfzone der Politik zu wechseln?
Also richtig ist, wir hatten eigentlich vor, allesamt, obwohl politisch interessiert, unser Leben bestimmt nicht in einem anderen Segment weiterzuführen. Ich habe in 30 Jahren Streichquartett über 65 Länder bereist. Wir haben 3.500 Konzerte gegeben. Wir waren, wie Sie es schon gesagt haben, eigentlich dort angekommen, wo sich's auch als Musiker wirklich auskömmlich und sehr interessant leben lässt. Mit der Schweiz verbindet mich, wir waren seit 2008 auf Einladung von Claudio Abbado regelmäßig beim Luzern Festival und waren sozusagen immer den ganzen August permanent in der Schweiz unterwegs. Aber es kam die Zeit, an der man gesehen hat, dass diese existenzielle Bedeutung von Kunst und Kultur irgendwann noch ornamental in Europa eine Rolle spielt, weil bestimmte identitäre Dinge auch aufgegeben werden. Wo eine Nivellierung, ein Nihilismus sich breit gemacht hat. Also es war die Notwendigkeit, ich habe vier Kinder, damals ja noch nicht, aber jetzt habe ich vier Kinder. Wenn man den Kindern was mitgeben möchte von dem, was einem selbst so wichtig gewesen ist, dann muss man sich anders engagieren, als nach und vor dem Konzert mit Musikerkollegen zu sprechen und die Ohnmacht zu bedauern. Und ich habe mich in diese Richtung einfach mehr interessiert, habe mir dann verschiedene Sachen angeschaut. Dann hat es zwischen mir und der damaligen Bundesvorsitzenden relativ schnell eine Verbindung gegeben und ich habe mich dort auch eingebracht und habe dann gesehen, dass es leider dann zur Folge hatte, dass man in dem eigenen Segment, nämlich als Musiker, eigentlich den Boden unter den Füßen weggezogen bekommt. Sie haben es beschrieben, damals war die Zeit, wo man versucht hat, Leute von unserer Partei aus dem fahrenden Zug zu schmeißen, wo man beim Essen saß und plötzlich kam einer und kippte die Tischplatte an und man hatte das alles auf dem Wrack. Und ist alles diese Dinge, wo es ja heißt, die AfD habe sich radikalisiert. Also wir konnten uns gar nicht so schnell radikalisieren, wenn es überhaupt stattgefunden hat, wie die anderen sich radikalisiert haben. Es gab keinen demokratischen Diskurs von Anfang an. Und irgendwann stand dann eben die Frage, ja, wie geht das jetzt weiter? Und da ich auch so erzogen bin, wenn man die Sache einmal angeht, dann geht man es ja am besten mit Haut und Haar an und engagiert
Ja,
sich.
und also einfach um das nur kurz nachzuhaken, heute können Sie noch Konzerte geben? Sind Sie in diesen Orchestern noch präsent? Bekommen Sie noch Einladungen ans Luzern Festival oder ist das nicht mehr der Fall?
Also mit Luzern, also ich habe damals mit dem Austritt aus dem Quartett, ich wollte dann auch den Kollegen nicht mehr länger im Wege stehen. Und es war einfach, wenn sie dann auf die Bühne gehen und dann sitzen Leute im Publikum, die große Pappschilder hochhalten, dann ist nicht nur das Publikum darüber verstört, sondern auch die Veranstalter haben gesagt, oh Gott, was ist hier los? Ihre Frage kann man so beantworten. Natürlich könnte ich jetzt Konzerte spielen, wenn ich mehr Zeit hätte. Ich mache es hin und wieder mal. Ich werde auch jetzt kurz nach dem Sommer eine Gastprofessur wieder annehmen, um Kammermusik zu unterrichten, weil das eben doch eine Sache ist. Als kontinuierliche Tätigkeit möchte ich das gerne weiterführen, aber eben nicht mehr in diesem zentralen Lebensinhalt, wie es mal gewesen ist.
Und eben vielleicht noch, das ist interessant, eben die AfD hatte ja damals schon sicherlich kritisches Echo. Ich kann mich erinnern, als auch noch Bernd Lucke und Konrad Adam dabei waren. Von Anfang an haben sie ja Vorwürfe begleitet, wurden sie da etwas in den Giftschrank geschoben mit ihrer Partei. Was hat sie angesprochen? Was hat sie dazu veranlasst, in diese junge, umstrittene, ja, vielleicht schon damals angefeindete Partei einzusteigen?
Eigentlich ganz klar, dass das die einzige politische Kraft gewesen ist, die die Welt so sieht, wie sie sich darstellt. Das heißt also, kein Realismus wird verweigert, sondern der Realismus wird angenommen. Die politischen Konzepte gründen sich auf das, was da ist. Und wir hatten den Eindruck, und das hat sich ja in den letzten 10 Jahren auch verfestigt, dass der gesamte kulturelle Westen in großen Wunschvorstellungen gefangen ist. Und diese Wunschvorstellungen verstellen natürlich auch den Blick auf das Machbare. Und diese Wunschvorstellungen haben ja jetzt dazu geführt, dass diese Divergenz zwischen dem, was eigentlich geschrieben steht und was postuliert wird, und dem, was die Leute als aktuell in ihrem Leben, in ihrer Wirklichkeit vorfinden, dass da das Gap so groß ist. Schauen Sie sich an in der Ukraine. Wir haben gerade gestern wieder gehört, es geht jetzt um die Zerschlagung von Russland. Es geht um den Sieg der Ukraine. Heute lese ich einen Beitrag von Sigmar Gabriel, SPD im Fokus, der eben schreibt, es ist jetzt geboten, dass die Bundeswehr da Truppen hin entsendet. So weit sind wir jetzt. So weit sind wir jetzt. Und wenn Sie da draußen schauen, wie das bei den Leuten ankommt, das ist Absurdistan. Wir sind in einem völlig irren Europa gelandet. Und das ist nur möglich gewesen, weil wir eben die kulturellen Erfahrungen der letzten 100, 200 Jahre eigentlich komplett verleugnen.
Für was oder was ist für Sie heute jetzt das Wichtigste, wofür sich die AfD einsetzt? Vielleicht auch schon etwas, was Sie damals bei Ihrem Eintritt wichtig gefunden haben. Damals gab es den Krieg in der Ukraine, wie heute so noch nicht. Es gab einen Krieg, aber den hat man hier nicht so zur Kenntnis genommen. Was ist für Sie persönlich an all dem, was die AfD vertritt, das Wichtigste? Was spricht Sie da am meisten an und was finden Sie ist sozusagen der entscheidende Beitrag, den die AfD in der deutschen Demokratie leistet?
Also es ist jetzt ganz klar für mich als Außenpolitiker, und ich gehöre ja auch zu denen, die zu dem Thema als erstes mitgesprochen haben und die auch am Ende diese Profilierung vorangetrieben haben. Frieden ist sicherlich nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Wir können über den Verbrenner, wir können über Atomausstieg, wir können über alles diskutieren. Aber wenn wir wirklich darauf zurückgeworfen werden, Angst haben zu müssen, ob wir den nächsten Morgen noch erleben, weil wir entweder durch Unachtsamkeit oder durch bewusste Provokation oder gar durch freiwillige Entscheidung uns in einen Krieg begeben, in Europa, dann ist, glaube ich, die Politik, so wie wir sie kennen, an das Ende ihrer Möglichkeiten gekommen. Und deswegen ist es ganz klar, meine Aufgabe innerhalb dieser Partei, wie ich sie momentan verstehe, ist zunächst mal, dass wir miteinander reden, dass es weiterhin Diskussion, Ausgleich, Verständigung geben wird und dass wir den Leuten die Augen öffnen, die mangels eigener Kenntnisse, Sie erinnern sich, Helmut Kohl hat immer Angst gehabt, dass eine Generation ans Ruder kommt, die den Krieg nicht miterlebt hat, dass diese Generation glaubt, wir müssen uns vor Atomreaktoren fürchten, aber wir fürchten den Atomkrieg nicht. Das ist natürlich völlig irre. Also, ja.
Und was wäre dann da Ihr Lösungsvorschlag, wenn Sie sagen, wir stehen für den Frieden, also die der Versuch hier in dieser sehr konfrontativen Situation, um die Ukraine einen Frieden herzustellen, was wäre denn für Sie das Wichtigste, wenn Sie jetzt Außenministerin Deutschland wären, wenn Ihre Partei gewissermaßen da eine entscheidende Funktion hätte, jetzt auch in der Exekutive? Was wäre dann die Friedensperspektive, die die AfD ganz konkret in diesem Ukraine-Krieg nach vorne bringen würde?
Also die Dinge lagen ja alle schon mal auf dem Tisch. Sie hatten ja glücklicherweise auch in Ihrem Format mit Harald Kujat und vielen, vielen anderen von der Schulenburg die Leute sitzen, die gesagt haben, wir waren kurz davor, auch 2022 eine Lösung zu haben. Es geht ja, um das nochmal klarzustellen, im 21. Jahrhundert überhaupt nicht um die Verschiebung von Grenzen, sondern es geht darum, dass die Menschen in den jeweiligen Regionen mit dem Recht auf ihre Selbstbestimmung für sich entscheiden können, wie sie zukünftig und ihre Kinder leben wollen. Und dort ist ja auch diese Konfliktlinie, wo man eben sagen muss, natürlich der Respekt vor Grenzen ist das eine, aber das Selbstbestimmungsrecht der Menschen, die dort leben, ist das andere. Und wenn das in Konflikt gerät, kommen auch schnell völkerrechtliche Perspektiven ins Rutschen. Also für mich ganz klar und wenn man 1,5 Jahre zurückschaut, Emmanuel Macron, 5. Dezember 2000 23, 22, dann war das auch klar, man müsste die Menschen zunächst mal nach einem Waffenstillstand ermutigen, in die Gebiete, aus denen sie geflohen sind, zurückzukehren. Und dann würde man unter internationaler Aufsicht einfach ein Referendum abhalten und würde sagen, wie wollt ihr leben? In welcher Sprache wollt ihr leben? Und dann kommt man ganz schnell hin, ist das möglich unter dem Dach der Ukraine mit gewissen föderalen Strukturen? Oder ist es eben eine Selbstständigkeit oder ist es eben eine Entscheidung, wo die vier Oblasten dann das tun, was offensichtlich ja momentan dann von der Geschichte schon eingeholt worden ist, nicht?
Aber würden Sie jetzt konkret, wenn Sie mit dem Herrn Zelensky, mit dem Präsidenten sprechen, würden unter vier Augen, würden Sie ihm sagen, weißt du, Volodymyr, schau mal den Fakten ins Auge, gib den Donbass ab, Luhansk, Donetsk weg, Kharkiv, vielleicht kann man da noch etwas machen. Gibt diese Gebiete auf. Das ist jetzt halt einfach Russland. Die Krim, das war zwar noch 1904 bis 1994 und auch später Territorium der Ukraine bei der Unabhängigkeit. Einfach abgeben, schluck das, akzeptier das, die Fakten auf dem Boden. Wäre das der Vorschlag, den Sie ihm machen würden? Oder wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Was würden Sie den Ukrainern hier raten? Was würden Sie den Russen raten? Was wäre da sozusagen der Ausweg?
Also, ich will jetzt nicht noch mal diese ganze Geschichte aufmachen. Das ist ja auch immer wieder besprochen worden, welche Zusagen sind gemacht worden im Rahmen der
Nein, genau.
Nahost-Erweiterung.
Also schauen wir quasi ganz konkret in die jetzige
Machen wir?
Situation. Wie könnte man da eine Lösung aus
Richtig.
Ihrer Sicht
Ich habe
herbeiführen?
gestern in meiner Bundestagsrede auch noch mal daran erinnert, das ist jetzt genau 10 Jahre her. Am 2. Juni 2014 gab es den ersten Luftangriff von der ukrainischen Luftwaffe auf Lugansk. Damals auf ein ziviles Gebäude mit 5 oder 8 Toten, darunter auch 3 Kinder. Das waren Leute, die sich eben nach dieser Maidan-Entwicklung bestimmten Perspektiven nicht anschließen wollten. Und die Ukraine hat angefangen, diese Leute als, ja, muss man sagen, schon feindliche Fremde zu behandeln. In dieser Zeit sind auch die ersten Zivilisten, sage ich jetzt mal, nach Deutschland gekommen mit ihren Kindern, weil ihre Dörfer beschossen worden sind. Und wenn Sie uns und unserer Darstellung nicht glauben, dann kann man heute, das Internet macht es möglich, zurückgehen und kann das googeln und findet dort Darstellungen von ARD und ZDF, die eben gesagt haben, ja, wenn wir schon Geld in dieses Land geben, dann sollten wir doch wenigstens dafür Sorge tragen, dass keine Wohngebäude bombardiert werden. Und das weitere Zitat lässt noch tiefer blicken. Da ist nämlich gesagt worden von Herrn Restle, der uns bekannt ist, nicht? Ist das Monitor oder aus der ARD?
Ein
Der hat damals.
Fernsehmoderator.
Ja, genau. Der hat damals gesagt, es ist kaum zu erwarten, wenn diese Dinge eskalieren, dass Russland dazu schweigen wird. Und genau das ist passiert. 14.500 Tote später begann dann 2022 das, was wir alle dann eben wirklich schon als Krieg auch wahrgenommen haben. Aber natürlich war das vorher kaum weniger kriegerisch. Ja? Und das bedeutet, wir müssen wieder dorthin zurückkommen. Man hat dann mit Minsk eigentlich nur gepokert. Beide Seiten haben bestimmte Forderungen aufgestellt, wohl wissend, dass die anderen diese nie ratifizieren würden. Das erste Mal, wo man sich wieder an den Kopf gefasst hat und hätte Gemeinsamkeiten statt Unterschiede betonen können, war dieses berühmte Kommuniqué in Istanbul, was ja damals aufgehebelt worden ist von Boris Johnson und anderen, die gekommen sind und gesagt haben, wir wollen das jetzt wissen, wir wollen jetzt den Krieg, wir wollen jetzt eine Entscheidung. Und man hat sich ausgerechnet, dass man sich vielleicht auch wirtschaftlich endlich mal über Russland erheben könnte. Und alles sah ja damals gut orchestriert aus, hat sich aber eben nicht als wirksam erwiesen. Und ich glaube, nehmen wir mal eine so eine psychologische Sache, die auch sehr unglücklich gelaufen ist. Also wenn ich weiß, dass China eigentlich der zukünftige Rivale ist und dass eine Verbindung zwischen China und Russland eine fast uneinnehmbare Wagenburg schafft im geopolitischen Raum, dann ist es doch wie klug, wenn ich diese beiden Länder zusammen in eine Ecke stelle und dann auch noch ermögliche, dass sie diese Wagenburg auch bilden. Der Westen hat völlig verkannt, worin wirklich Diplomatie besteht. Ich will um eine Sache mal noch, wir haben immer wieder auch in dieser ganzen Situation über Verbrechen gesprochen. Das gilt es absolut aufzuklären, da ist gar keine Frage. Aber spätestens seit Talleyrand wissen wir, dass über dem Verbrechen gibt es eine weitere Kategorie in der Politik und das ist der Fehler. Und wir machen doch seit im Prinzip 10 Jahren geopolitisch, vom Westen einen Fehler nach dem anderen.
Nun stellt sich ja, würde ein Gegner von Ihnen oder einer, der andere Meinung hat, ein Amerikaner vielleicht oder ein Vertreter der CDU, der würde Ihnen sagen, schauen Sie, das Grundproblem ist doch ganz einfach. Wir haben es hier mit einem Einmarsch einer regulären Armee zu tun in ein völkerrechtlich souveränes Land. Aus Gründen, über die man natürlich diskutieren kann. Jeder Aggressor, jeder, der angreift, hat noch nie zugegeben, ich habe angegriffen. Das sind immer Befreier, das haben wir überall gehört, das ist überall der Fall gewesen. Aber es bleibt eine Tatsache, das große Russland, das mächtige Russland greift die kleine Ukraine an. Und jetzt, wenn wir da Verhandlungen machen, wenn wir eine Diplomatie aufgleisen, dann ist das eine Belohnung für diesen Wladimir Putin, für den Kremlherrscher, von dem wir glauben, er sei zunehmend ein Diktator, der da seine Oppositionellen verfolgen lässt. Das heißt, wir belohnen diese Aggression und das geht nicht. Das wäre sozusagen die Position 1. Und jetzt füge ich noch etwas hinzu und sage, für einen deutschen Politiker ist das noch einmal tausendmal brenzliger, weil ein deutscher Politiker hat im Hinterkopf ja immer die Erinnerung daran, als in den 30er Jahren sich da Berlin und Moskau die Hand gegeben haben, ist nachher Polen brutal, also zermalmt worden, aufgeteilt, durch den Reißwolf gedreht worden. Also kein deutscher Politiker möchte sich ja jemals wieder dem Verdacht aussetzen, sozusagen dem Bösen in Moskau oder einer Macht in Moskau die Hand zu geben und dann werden zwischendurch Länder aufgeteilt oder müssen Gebietsabtretungen stattfinden. Da ist man ja sozusagen in der Horrorkammer der deutschen Geschichte drin. Also wenn ich Sie so konfrontiere und diese Meinungen kennen Sie, wie würden Sie denn da dagegen argumentieren oder wie argumentieren Sie dagegen? Wenn Sie beispielsweise im Bundestag, da wird Ihnen das sicherlich auch unter die Nase gerieben, wie lautet da Ihre Gegenposition? Wie nehmen Sie da den anderen den Wind aus den Segeln?
Also die Fragen kann man nicht moralisch beantworten, sondern Geopolitik hat noch nie moralisch funktioniert, sondern es wird das gespielt, was geht und was am Ende mit Macht und mit Einfluss zu tun hat. Und wenn Sie sich anschauen, die Ukraine als Land, die taucht in bestimmten Strategiepapieren, wenn Sie Brzezinski zum Beispiel nehmen, immer auf als Rambock gegen die Restauration der ehemaligen Sowjetunion.
Also Zbigniew Brzezinski, gilt das nur für alle, die da nicht ganz so firm sind, Zbigniew Brzezinski, Sicherheitsberater von Jimmy Carter, hat das große Buch geschrieben, The Great Chessboard, das große Schachfeld. Da steht drin, wer die Welt faktisch beherrschen will, der muss Eurasien auf dieser Landplatte, auf dieser Kontinentalplatte eine ganz wichtige Position haben. Wenn das die Amerikaner sein wollen, dann müssen sie Russland zu einer zweiten, zu einer Regionalmacht Richtung Osten wegdrücken. Dann dürfen sie es nicht zulassen, dass Russland und die Ukraine, das Gebiet der Ukraine zusammen sind. Man muss denen das abzwacken, um gegenüber den Russen eine Dominanz zu haben und um die Weltmachtstellung Amerikas auch dann gegenüber China zu betonieren. Also hier sozusagen eiskalte Geopolitik, Schachbrettpolitik gemäß Zbigniew Brzezinski. Nur für alle, die das nicht gleich präsent haben. Entschuldigung.
Danke, das ist genau richtig. Sie können aber auch zu George Soros gehen, der das genauso ausformuliert hat. Und selbstverständlich, wenn Sie in die deutsche idealistische Philosophie zurückgehen. Clausewitz, der Krieg wird wahrgenommen mit den Verteidigungshandlungen des Angegriffenen. Was wir jetzt betrachten, und das ist aus meiner Sicht eben ein ganz großer Fehler, diesen Ausgangspunkt, wir definieren diesen Krieg vom Februar 2022, aber diese Vorgeschichte kann man nicht ausblenden. Und selbstverständlich ist es so, welches Land auf dieser Erde, lassen Sie mich das als Frage formulieren, würde denn hinnehmen, dass Tausende ihrer eigenen Landsleute in den vergangenen Jahren bestimmte Entwicklungen gesellschaftspolitischer Art eben das nicht überlebt haben. Lassen Sie mich erinnern, Großbritannien hat damals die gesamte Flotte auf die Falklandinseln geschickt. Da ging es aber um eine Handvoll Leute. Und hier geht es um alleine schon 14.500 Tote in der Ostukraine. Die meisten sind ja russischer Abstammung gewesen. Das Ganze ist insofern tragisch. Ich selber bin ja in der Familie auch konfrontiert damit, weil meine Frau in Ostgalizien, die Familie ist dann nach Kasachstan gekommen, hat sozusagen Verwandtschaft, Bekanntschaft, Studienkamerad immer auf beiden Seiten gehabt. Wir haben das Problem lange, auch bei uns zu Hause. Und es ist im Prinzip ein, ja, auch wenn das verniedlichen klingt, ein Bruderkonflikt. Denn Sie können davon ausgehen, jede ukrainische Familie hat mindestens Familienangehörige in Russland und umgekehrt. Die Tatsache, dass das von diesen Bruderzwist mittlerweile zu einem Weltenbrand geworden ist, der quasi auf der einen Seite den aufmunitionierten, militarisierten und auch monetär ausgestatteten Westen hat und auf der anderen Seite Russland mit Unterstützung des sogenannten globalen Südens, wo sich jetzt auf einer Trennlinie Richtung BRICS völlig neue Länder zusammenschließen, um die westliche Dominanz zu brechen. Das ist das eigentlich Verrückte. Und wenn ich nochmal auf die Fehlerkategorie komme, das hätte man alles vorhersehen können. Denn es stand ja auch geschrieben, dass es so kommen müsse.
Also Ihr Argument ist mir klar. Sie sagen, wir müssen in dieser emotionalen, moralisierenden in diesem Getöse, müssen wir zur Geopolitik zurückkehren. Wir müssen uns fragen, ist das eigentlich vernünftig, aus diesem regional begrenzten Konflikt einen Weltbrand entstehen zu lassen durch unsere Position. Und die Ursprünge dieses Krieges sind vielleicht etwas komplexer, als das in den Medien dargestellt wird. Das wäre sozusagen das Plädoyer für die Rückkehr zur Geopolitik. Jetzt wissen Sie aber auch.
Es ist noch einfach, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Sie Bitte. Hatten letztens gerade Michael von der Schulenburg bei sich zu Gast.
Ja.
Und er ist ja ein geübter Verhandler auch gewesen. Ob es jetzt in Nordirland gewesen ist oder in anderen Regionen dieser Erde. Iran hat er damals genannt.
Ja.
Und er hat ja eine ganz, ganz konkrete Kategorie genannt. Die Partei, die immer noch moralisch argumentiert, möchte nicht aufhören zu kämpfen. Erst dort, wo die Parteien Interessenabgleich vornehmen, ist ein Ende der Kämpfe in Sicht. Und ich glaube, das kann man heute ganz genau übernehmen und deswegen Ihre Frage beantwortet, wenn uns daran gelegen ist, dass nicht jeden Tag weitere 1.000 Menschen für nichts und wieder nichts sterben, dann werden wir uns von moralischen Kategorien verabschieden müssen und werden Geopolitik ins Auge fassen müssen. Realpolitik, das Machbare.
Genau. Und jetzt nur eine kurze Anschlussfrage. Und da nehmen wir jetzt etwas die Geschichte Deutschlands nochmals hinein. Das ist mir aufgefallen in vielen Diskussionen, die ich hatte mit Leuten, die sich zu diesem Krieg geäußert haben, unter anderem mit ihrer früheren Kanzlerin Merkel. Habe ich mit ihr auch einmal länger über dieses Thema unterhalten können. Und sie hat eben diesen Punkt ganz klar herausgestrichen, aber ich will jetzt nicht über Frau Merkel sprechen, sondern über diesen Punkt, nämlich, dass aufgrund eben dieser geschichtlichen Problematik, der sozusagen historischen Verantwortung Deutschlands, dass man Berlin und Moskau, die können hier sich nicht die Hand geben, wenn dazwischen Länder aufgeteilt werden. Das sei quasi für Deutschland unmöglich. Und ich glaube zu spüren, dass in Deutschland tatsächlich eine Art, ja, ein Widerwille da ist, sich sozusagen mit einem Aggressor, wie er wahrgenommen wird, ins Vernehmen zu setzen. Also es gibt eben da doch moralische oder emotionale Hürden. Und mich würde nur interessieren, wie Sie das in der Debatte, diese sozusagen historisch begründeten Vorbehalte, wir können doch nicht mit den Russen hier wieder die Aufteilung eines Landes besprechen, das geht doch nicht, da sind wir in Teufelsküche, das produziert ja verständlichen Stress. Wie kann man da sozusagen einwirken? Wie kann da die AfD ihre Sicht, ihre Position, Herr Mosdorf, wie können Sie das, diese Bedenken zerstreuen? Was scheint da das beste Argument zu sein aus Ihrer Sicht?
Also es ist interessant, dass Sie Frau Merkel anführen. Das ist so ein typischer
Ich
Merkel-Spruch.
hätte das eben nicht sagen sollen. Ich weiß schon, dass eben die
Nein,
AfD
nein, 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 das ist, will damit
springt da
nur
gleich auf
sagen.
die Frau Merkel. Vergessen Sie die Frau Merkel.
Ja, das
Reden
mache
wir
ich.
nur über diese historischen. Nur ganz kurz. Ich will es ja nicht auf dem
Das ist
monopolisieren, aber ich finde das
eine sehr
interessant.
intelligent klingende Sichtweise und das ist auch sehr einnehmend, aber das ist natürlich nur ein Aspekt. Ein anderer, ganz wesentlicher Aspekt kommt aus einer ganz anderen Richtung. Deutschland und die frühere Sowjetunion haben eben auch in der geschichtlichen Verbindung des Zweiten Weltkrieges mit 27 Millionen Toten auf der russischen, sowjetischen Seite zu tun. Und es ist doch ganz klar, wenn heute unterstellt wird, dass wenn wir jetzt, das ist das Narrativ, nicht an der Seite der Ukraine den Westen und Europa verteidigen, dass die Russen dann wieder in Berlin stehen und dass das also geschichtlich unterstrichen werden müsse. Und da frage ich dann zurück, aber die standen doch in Berlin. Wer hat sich denn nach 1990 zurückgezogen? Wer hätte denn auch sich verweigern können, wenn er denn wirklich geopolitisch, selbst in einer schwierigen, für sich selbst schwierigen Situation, seine Trümpfe hätte ausspielen wollen? Die standen hier mit mehreren hunderttausend Menschen mit Atomraketen. Also, das ist ja ein völlig irres Narrativ. Nein, das richtige Narrativ ist das, wenn man bis zu Bismarck zurückgeht, Europa und Deutschland. Es ist immer dann gut gegangen, wenn es Europa und Deutschland an der Seite oder im Verständnis mit Russland gut gegangen ist. Also alle 100 Jahre findet offensichtlich da eine Kraftprobe statt. 1806 mit Napoleon, wir kennen das Ende. 1914 weitergeführt dann bis 1945 im 20. Jahrhundert. Wollen wir wirklich diese 100-jährige Tradition wieder aufnehmen und jetzt die Grundfrage erneut stellen? Also meine Antwort darauf ist ganz klar. Sie
Und
können
wie
dann
erklären
wissen.
Sie, sich denn als jemand, der das ja erlebt in den Bundestagsdebatten, wie erklären Sie sich denn diese Vehemenz? Ich habe irgendwo gelesen in einem Kommentar, in einem kritischen Kommentar zur deutschen Politik, die Kriegsekstase, sozusagen die Konfrontations Bereitschaft da in weiten Teilen der deutschen Politik, auch diese unglaubliche Dämonisierungsenergie gegenüber Russland. Wie erklären Sie sich das? Sie sind ja mit dem sozusagen ja fast täglich auseinandergesetzt. Sie müssen sich mit dem befassen. Sie sind in Debatten drin. Woher kommt denn eigentlich jetzt in der deutschen Politik, wo man ja bis vor kurzem noch auf eine Verständigungspolitik mit Russland gesetzt hat, Nord Stream, Egon Bahr, sogar die SPD, die Osterweiterungspolitik, die Ostpolitik von Willy Brandt, das waren ja eherne Traditionsbestände, wenn man so will, der deutschen Außenpolitik, neben der Westbindung sowohl als auch. Wie erklären Sie sich jetzt diese sehr starke Einseitigkeit und eben quasi das Gegenteil von dem, was Sie hier fordern? Woher kommt das?
Also das hat sicherlich mehrere Gründe. Einer davon ist, das hat ja Maximilian Krah immer auch betont, dass wenn man ein Volk von seiner eigenen Geschichte identitär abschneidet, das heißt also, wenn man bestimmte Reduktionen vornimmt, und wir haben es in Deutschland ja damit zu tun, auch in den Schulen, dass man alles zulaufend hat auf diese unsäglichen 12 Jahre.
Also quasi, du
Und
musst dich schämen, dass du Deutscher bist und die
richtig,
ganze
das
Geschichte
ist
kreist um diese zwölf
genau.
Jahre.
Und dann haben Sie am Ende natürlich psychologisch und auch gesellschaftspolitisch nicht etwa beschriebene durch kulturelle Identität und durch Verwurzelung bis hin in die Familien, sagen wir mal, vernunftbegabte Menschen, sondern Sie haben leere Blätter in den Köpfen und die können Sie beschreiben. Und da ist es natürlich so, wir haben mindestens seit den letzten 10 oder 20 Jahren eine Bewegung, die sogenannte Zivilgesellschaft, die sich aber eben aus NGOs zusammensetzt, die mit sehr, sehr viel Geld in diesen Gesellschaften unterwegs sind und eben die Köpfe und Herzen versuchen zu erobern. Das tun sie in Deutschland mindestens seit 1968 an den Universitäten und dort sind Leute einfach umgedreht, umgepolt worden. Und sie haben heute in all diesen gesellschaftlichen Debatten, ob nun Corona oder Ukraine oder Atomausstieg oder was auch immer, wenn sie dort eine Karte von Deutschland anfertigen würden und das verschieden einfärben, dann kommen sie immer wieder an der innerdeutschen Grenze raus. Das heißt, offensichtlich sind die Sozialisierung und das, was den Menschen wichtig erscheint und was sie am Ende dann natürlich auch gegen Manipulationen schützt, die sind auf der östlichen Seite ehemaligen DDR völlig anders als auf der westlichen Seite. Nun kann
Und
man
man
das
könnte
Ganze.
hier, wenn ich gleich einhaken darf, der Westen ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg erzogen worden, gewissermaßen Vaterlandseuropäische Union, Vaterlandsersatz Europäische Union, dann die Adenauersche Westbindung, Amerika, Transatlantik, dann allerdings ein Willy Brandt hat die Fühler nach Osten ausgestreckt, Egon Bahr, jetzt kommt der Osten dazu und da lautet dann der Vorwurf, ja, die Ostdeutschen, die sind sowieso hypnotisiert von den Russen, weil die da so lange unter der russischen Knute gelebt haben, die wissen ja gar nicht, was Demokratie bedeutet. Das ist ja so ein bisschen simpel zusammengefasst, das, was Ihnen da aus dem Westteil Deutschlands entgegenschallt. Was löst das bei Ihnen aus?
Das löst bei mir erstmal Lachen aus, wie Sie sehen. Dieser sogenannte Osten, den Sie jetzt sagen, das ist ja jetzt über die Jahrhunderte eigentlich nicht Ostdeutschland, sondern das ist Mitteldeutschland. Und wenn Sie dieses Mitteldeutschland zurückführen, ich wurde das ja auch gefragt nach dem Gewinn meines Direktmandats 2021 für den Bundestag, dieses Mitteldeutschland war immer auf friedliche Weise revolutionär, ausgehend von Martin Luther. Es gab überall in Europa Reformationsbestrebungen, aber keine war so erfolgreich wie die von Martin Luther. Und es ist auch kein Zufall gewesen, dass 1989 überall in Europa bestimmte Transformationsprozesse in Gang gesetzt wurden. Aber die sogenannte friedliche Revolution mit dem am Ende erfolgten Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland, also der sogenannten Wiedervereinigung. All das war auch eine Sache mit den Leipziger Montagsdemonstrationen, hat das seine Ursache gehabt oder seinen Ausgangspunkt gehabt eben in Mitteldeutschland. Und wenn wir uns eins bewahrt haben, glaube ich, und das sieht man jetzt wieder mit den Erwartungen an die drei Wahlen, die bevorstehen in Sachsen und Thüringen und in Brandenburg, dass von dort aus wiederum gesellschaftspolitisch eine neue Qualität erzielt werden kann. Und zwar auf ganz unblutige Art und Weise, einfach weil diese Menschen, wenn sie die auf der Straße treffen, und ich mache ja nun Wahlkampf auch, die lassen sich nicht hinters Licht führen. Die haben ein intaktes Koordinatensystem. Sie haben sicherlich auch geschult an den Notwendigkeiten in der DDR, die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen. Das heißt also nicht nur das, was da schwarz mit Lettern auf weißem Papier gedruckt steht, sondern was beispielsweise umschrieben wird, was nicht thematisiert wird, warum es nicht thematisiert wird. Und daraus entsteht ein tief sitzendes Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen und trotzdem gesprächsbereit zu sein. Das ist der ganz große Unterschied zum Westen. Dort ist man ja auch moralisch unterwegs und weiß, alle außer mir sind falsch, aber man ist bereit, das am Ende gewaltsam durchzusetzen. Das ist eine Sache, die gibt es in Mitteldeutschland nicht.
Könnte dieser Krieg in der Ukraine Deutschland zerreißen? Also wenn man die Wahlergebnisse anschaut vom letzten Wochenende, da zeigt sich also eine ziemliche Zweiteilung des Landes, also im Osten dominant eigentlich die AfD, im Westen hat die CDU stark zugelegt, wobei man immer wieder sagen muss, Schleswig-Holstein, andere, da gibt es sehr starke auch AfD-Bastionen gewissermaßen, wo sie sogar mehr Mitglieder haben als in anderen in Landesverbänden jetzt in Mitteldeutschland, Ostdeutschland. Könnte dieser Ukraine-Krieg Deutschland geradezu zerreißen, weil hier einfach kein Einvernehmen stattfindet, weil eben die Leute im Osten, in der Mitte, wie Sie sagen, das ganz anders sehen als die Leute im Westen. Also eine Art kognitive Dissonanz, fast schon sezessionsartig, dass hier einfach kein gemeinsamer Nenner mehr vorhanden ist.
Also ich hoffe das nicht. Ich glaube das auch eigentlich nicht. Ich habe mir jetzt gerade noch mal die Statista-Daten angeguckt im Vorfeld von der Europawahl. Von all den Möglichkeiten, die Notwendigkeit von Friedensgesprächen ist eigentlich in Ost wie West gleichfalls ganz hoch ausgeprägt. Dann die nächstfolgenden Balkendiagramme waren eben Sanktionen. Da ist es schon sehr viel gespaltener. Während im Westen eben geglaubt wird, mit Sanktionen könnte man was erreichen, ist das im Osten nicht der Fall. Bei der finanziellen oder gar militärischen Unterstützung hätten Sie jetzt recht, dann ist das zerfällt sehr. Also der Osten ist gar nicht bereit, militärisch oder finanziell dort weiter ins Engagement zu gehen. Man sieht ja auch die Nutzlosigkeit des Ganzen, mindestens jetzt auch in den letzten 2 Jahren. Das Ganze wird, glaube ich, erst dann wieder in diese Richtung virulent, wenn es auch wirklich existenziell wird. Also wenn,
wenn ein Sigmar Gabriel mit seiner Forderung
das wollte ich
bekommt,
sagen,
jetzt müsste
genau.
die Bundeswehr.
Ja. Also wenn das passieren würde, dann würde ich Ihnen recht geben. Also ich selber habe, wie gesagt, 4 Kinder. Niemals, niemals würde ich meine Kinder dafür hergeben, dass hier irgendwelche woken globalistischen Irrideen umgesetzt werden und auch noch mit militärischen Mitteln. Das wäre ja völliger Wahnsinn.
Jetzt ist sehr interessant, Herr Moosdorf, Ihre Partei, die AfD, ist im Moment vermutlich die weltweit meist beachtete Partei.
Oh,
Da
danke.
schauen jetzt alle drauf, weil Deutschland ist ja sozusagen das wirtschaftlich stärkste Land in Europa. Man könnte sagen, dieses Deutschland oszilliert zwischen West und Ost. Und die AfD ist eine Partei, die in ihrer Außenpolitik, Sie haben das hier dargestellt, sich für eine Verständigung mit Russland ausspricht, für eine diplomatische Lösung. Und jetzt gibt es aber sehr viele Parteien in Deutschland, im sogenannten Westen, die dagegen sind, die sagen, wir müssen mehr Waffen schicken, wir müssen mehr machen, wir müssen sogar die NATO dahin senden, wie das Herr Macron kürzlich erzählt hat. Kurzum, also hier ist Deutschland gewissermaßen im Fokus und Ihre Partei quasi der Stachel im Fleisch. Das heißt, der Druck auf Ihre Partei muss sehr, sehr groß sein, ist groß. Wie reagiert die Partei auf diesen Druck? Hält sie dem stand? Kann sie diese Verständigungsposition gegenüber Russland aufrechterhalten? Oder haben Sie auch in Ihrer Partei Stimmen, die sagen, so hört jetzt auf, wir können doch hier nicht permanent in diesem Stahlgewitter der Anfeindungen existieren, wir müssen es vielleicht so machen wie Frau Meloni, die da etwas stärker sich Richtung transatlantischen Interessen bewegt. Wie reagiert, wie geht Ihre Partei mit diesem Druck um, der sicherlich enorm ist?
Also es ist ohne Zweifel so, dass man jetzt auch nach der Europawahl sehen kann, es gibt einen längeren und einen kürzeren Weg zu politischer Verantwortung. Sie haben selbst jetzt Frau Meloni genannt, aber auch Frau Le Pen. Es scheint so zu sein, dass Frau Le Pen für ihre Präsidentschaft drei Dinge tun muss. Erstens sich von der AfD fernhalten. Das tut sie mit Vehemenz, auch mit erfundenen Geschichten. Das Zweite, sich deutlicher in Richtung Transatlantik bewegen. Und das Dritte, eine große Distanz zu Russland zu halten. Und wenn wir als AfD so weit gehen würden, diesem Weg zu folgen, und da gibt es durchaus Stimmen, die das von uns verlangen, weil es angeblich uns schneller in die Möglichkeit, Regierungsverantwortung zu übernehmen, brächte, würden wir aber unsere DNA aufgeben. Die DNA heißt, wir sind für eine souveräne Entwicklung auch innerhalb von Europa. Wir sind für ein souveränes Europa von Nationalstaaten. Das ist übrigens auch mal eine Idee, für die Le Pen gestanden hat, aber die sie offensichtlich preisgeben möchte. Ich halte, um mal mit Theodor Adorno zu sprechen, den Spruch für sehr wichtig: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und das richtige Leben heißt eben, wir müssen uns klar und ehrlich machen und müssen sagen, unser Wählerauftrag, also meiner ganz bestimmt, heißt, wir wollen all das nicht. Denn wir müssen schauen, seit 2015 haben wir in Europa mit den geopolitischen Auswirkungen, verfehlter US-Außenpolitik zu tun. Dadurch ist der Flüchtlingsstrom entstanden. Dadurch gibt es die ganzen Konflikte, im Irak, in Syrien, in Libyen, in Afghanistan. Wir haben in Afghanistan damals gesagt, die Freiheit wird am Hindukusch verteidigt und die soll jetzt im Donbass verteidigt werden. Das Ganze wird so enden wie in Kabul. Und wir sind die Partei, die von Anfang an in dieser Frage gar keine Korrektur vornehmen musste, weil wir lagen richtig.
Jetzt ist ja interessant, das heißt dann, ja, die AfD. Sie haben den Herrn Krah schon erwähnt, der Herr Bistron, auch ein Mitglied Ihrer Partei, prominent, die werden da erwähnt. Ja, die sind ja von Moskau gekauft, das sind die heimlichen Agenten. Jetzt möchte ich mal die Frage aber etwas anders stellen. Haben Sie eigentlich schon Angebote bekommen von den Amerikanern? Wissen Sie das, dass die Amerikaner, die ja mit ihren Geheimdiensten auch nicht hinter dem Ozean unterwegs sind, sondern wie wir erfahren haben, sogar das Handy ihrer früheren Kanzlerin genauestens inspiziert haben, Derrick-mäßig könnte man fast sagen, gibt es Angebote der Vereinigten Staaten von Amerika an Mitglieder ihrer Partei, die sagen, du, könnt ihr mal nicht diesem Verrückten da im Osten sagen, ist jetzt fertig, wir müssen die AfD einbetten in diese transatlantische Interessensgemeinschaft. Und dann werdet ihr eine glorreiche Zukunft haben. Wissen Sie von solchen Angeboten? Man spricht ja immer über die russischen, reden wir mal über die amerikanischen. Gibt's das?
Also mir ist nichts davon bekannt.
Ihnen
Ich
ist
will
auch noch nichts angeboten worden.
das mal auf dieser lustigen Schiene belassen. Als damals Reisen stattgefunden haben, ich sage jetzt ganz bewusst nicht, ob nach Osten oder nach Westen, ist das von Kanzlerin Merkel jeweils mit Telefonanrufen hinterher zu den jeweiligen Präsidenten konterkariert worden. Und man hat immer gesagt, und da mag die Erklärung liegen für Ihre Frage, diese AfD ist völlig unbedeutend. Sie hat damals 2017 erklärt, noch vor der Bundestagswahl, diese AfD, das ist eine Kleinstpartei, die wird nie in den Bundestag kommen. Das war die Einschätzung der Kanzlerin Merkel, die ja bekanntlich immer alles vom Ende her gedacht hat. Das ist eine Zuschreibung. Die
Gut,
Frau
Irren ist
hat
menschlich,
so
Herr
viel
Moser.
Schaden
Irren ist
angerichtet wie
menschlich.
niemand vorher. Das heißt mit anderen Worten, wir sind jetzt, wie Sie es gesagt haben, diese interessante Partei. Die sind wir erst jetzt, weil wir uns in bestimmten Stürmen überhaupt erst mal etabliert haben. Bis dahin hat man gedacht, wir sind wieder weg und den Rest erledigt dann Herr Haldenwang.
Und jetzt könnte man ja die Meinung vertreten, dass vielleicht doch da auch die Parteiführung etwas Wirkung zeigt unter dieser Daueranfeindung. Das hat begonnen mit diesem ominösen Potsdamer Treffen und diesem Lauschangriff da des Portals Korrektiv. Daneben kam der Fall Kra, dem hat man ja zuerst einen Maulkorb gegeben, dann hat er sich da trotzdem geäußert, dann kam es zu einem sozusagen ja, Narkotisierungsverfahren. Jetzt hat man ihn gewissermaßen ausgeschlossen. Die Frau Le Pen hat die AfD aus diesen Fraktionen da hinaus gedrängt. Wie steht da die Parteiführung der AfD im Sturm der Anfeindungen? Knicken die ein oder halten die durch? Wie sind diese Fälle, auch diese Selbstdistanzierung, der Umgang mit prominenten Mitgliedern wie Maximilian Krah, wie ist das Ihrer Meinung nach zu beurteilen?
Also, wer in diesen Anfeindungen, und Sie haben es ja selbst als Sturm bezeichnet, zu stehen hat, der ist wahrlich nicht zu beneiden. Der Weg zu einer Professionalisierung einer jungen Partei, die jetzt gerade 10 Jahre alt ist, ist auch einer, der natürlich mit Hilfen von außen über Straßen zu gehen hat. Es sind alles Menschen, die sich aus ganz normalen Berufen, Gott sei Dank, in so einer Partei zusammenfinden, die erstmal lernen müssen, sich professionell kommunikativ auch auszustellen. Und ich denke, in dieser ganzen Gemengelage, womit wir umgehen mussten, jetzt lassen Sie uns das mal einengen auf Januar 2024. Sie haben es schon gesagt, die erste Geschichte war diese erfundene Sache mit der Konferenz in Berlin. Da war natürlich die große Frage, warum in Gottes Namen wird das instrumentalisiert von eigentlich einer unserer Schwesterparteien, von dem RN, Marine Le Pen damals. Das ist ein rein innenpolitisches Thema. An diesem Moment hätte ich schon gesagt, das kommt mir spanisch vor, das hat mit der AfD gar nichts zu tun. Wenn dann danach eine Forderung aufgestellt hat, wir mögen uns um das Thema Remigration herummogeln, wir mögen dieses Wort nicht benutzen und wir sollen das, um die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland zu erhalten, also nicht mehr eine unserer Kernthemen, die Rückführung von illegal sich in Deutschland aufhaltenden Migranten, dieses Kernthema nicht mehr zu berühren, in Gottes Namen, welcher Grad von Einmischung sollte noch weiter stattfinden?
Also, um es nur, entschuldigen Sie, wenn ich hier da ins Wort falle. Ich wollte nur so simultan übersetzen als langjähriger Journalist.
Ja.
Ich glaube zu spüren, worauf Ihr Argument hinausläuft. Nämlich, Sie haben Verständnis dafür, dass angesichts des großen Drucks auf die noch relativ unerfahrene Parteileitung, dass sich dort jetzt eben doch ein Einknicken abzeichnet. Also mit anderen
Oh
Worten,
nein, oh
Sie sind
nein.
nicht ganz einverstanden damit, wie eigentlich die AfD angefangen hat, sich da etwas selber quasi mit den Argumenten der Gegner ins Visier zu nehmen. Aber ich will es gar nicht zu detailliert fragen. Noch einmal, einfach auf den Punkt konzentriert, steht diese Parteiführung oder ist der Fall Kra auch dahingehend zu interpretieren, dass man hier etwas nachgibt unter diesen eben sicherlich beträchtlichen stürmischen Pressionen von außen?
Ich würde unterstellen, dass man jeweils in dem Moment versucht hat, das Beste zu machen, dass man sich versucht, verschiedene Optionen zu erhalten. Ich, der jetzt ein bisschen weiter draußen gestanden hat, kann durchaus sagen, ich hätte anders reagiert. Ich hätte ohne weiteres es richtig gefunden, dass man sich bei diesen ersten Diskussionen eher hinter Maximilian Krah versammelt und sagt, es sind jetzt noch 6 Wochen im Wahlkampf. Selbstverständlich Alle, die arbeiten und agieren, machen Fehler. Wir stehen natürlich dahinter. Das wäre die erste Versammlung und ein Zeichen von Einigung gewesen, gerade weil das also aus meiner Sicht völlig erfundene Vorwürfe gewesen sind, also noch nicht mal Gründe, sondern höchstens Anlässe. Und dann aber jetzt zum Schluss, was jetzt die letzten Tage betrifft, ja, also zumindest hätte man kommunikativ begleiten müssen, was man denn jetzt mit der Herausnahme von Herrn Krah aus der Delegation beabsichtigt. Man hat es gar nicht kommuniziert, sondern hat es einfach weiter laufen lassen und muss jetzt feststellen, dass also das auf den Opferstock legen von Maximilian Krah keineswegs dazu geführt hat, dass Frau Le Pen umgedacht hätte. Und warum sollte sie auch? Sie hat ganz andere Dinge in ihrer Agenda und sie möchte Präsidentin werden. Und meines Wissens wird die Delegation Anfang Juli offiziell bekannt gegeben. Dort werden sich auch die Fraktionen finden. Aber nun hat Macron die Nationalversammlung aufgelöst. Das heißt, die Wahlen sind danach. Glauben Sie wirklich, Frau Le Pen äußert sich, bevor die zweite Runde der Versammlung stattgefunden hat, irgendwie in Richtung AfD positiv? Das ist ja, sie ist ja Profi. Das ist einfach Unsinn. Und deswegen kann ich diese ganzen Dinge nicht verstehen.
Und Ihr entscheidender Punkt ist, dass Sie sagen, die AfD ist eine Grundsatzpartei, sie hat bestimmte Werte, darum ist sie gewählt und an diesen Werten müssen wir festhalten. Jetzt sind Sie als außenpolitischer Sprecher sozusagen die Verkörperung dieses außenpolitischen Kurses der Verständigung. Gab es denn auch auf Sie Druckversuche? Sind Sie denn auch, vielleicht jetzt auch seit diesem Wahlwochenende, hat man da auch, spüren Sie da etwas, dass Ihre Position vielleicht stärker unter Druck kommt, dass eben die Partei da allenfalls abrücken könnte von diesen Grundsätzen. Wie empfinden Sie das?
Also man muss sich immer davor hüten, reflexhaft Erklärungen zu verargumentieren. Es gibt nun diese beiden, mindestens diese zwei Möglichkeiten, diesen kürzeren oder längeren Weg, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und für uns, also die jetzt außenpolitisch damit befasst sind, würde ich sagen, ist das Durchleuchten, wofür stehen wir inhaltlich? Wer kommt denn außer diesen großen Ländern, Sie haben angesprochen, RN und die Partei von Meloni, wer kommt denn noch in Frage und wie sind dort die inhaltlichen Schnittmengen? Man darf ja nicht von der Hand weisen, dass wir es auch in Polen, in Rumänien, in Bulgarien, in anderen Ländern mit Parteien zu tun haben, die am Ende so ungefähr 15% bekommen haben. Diese 15% sind jetzt vielleicht nicht so viele Abgeordnete, weil die Länder nicht so groß sind. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man nicht auch eine Fraktion gründen kann mit diesen Ländern und am Ende ein Nukleus bildet, der wiederum so viel Gewicht hat, dass er auch attraktiv ist für andere. Auf der einen Seite kann man natürlich schauen, was wäre eine rechtsgerichtete, konservative Partei ohne, Länder wie Frankreich und Italien. Das ist sicherlich eine vertretbare Sichtweise, aber die haben wir ja nicht komplett in der Hand. Wir sehen ja, wie seit 4 Monaten agiert wird von den anderen Seiten und es scheint dort Forderungen im Winde zu sein, die sind so unerfüllbar, dass wir sie nur bei Aufgabe unserer Identität erfüllen könnten. Und wollen Sie
Warum
das?
sagt,
Ich weiß nicht.
warum bringt eigentlich die AfD dieses Argument, was Sie jetzt hier darlegen, warum bringt die das nicht offensiv? Man könnte ja auch diesen Angriff von Frau Le Pen auf die eigenen Mühlen umlenken und könnte sagen, ja, das ist eben der Unterschied. Wir sind hier eben eine standfeste Partei, wir sind keine Opportunistenpartei. Jetzt einfach mal aus Ihrer Sicht hier argumentiert. Man hat schon etwas den Eindruck, dass da die AfD kuscht, dass sie sich da irgendwie einschüchtern lässt, schlechtes Gewissen hat und anfängt da in eigenen Wunden oder auch vermeintlichen Wunden zu kratzen, anstatt da sozusagen den anderen auch etwas selbstbewusst zu sagen, also ja, was jetzt Frau Le Pen da verbreitet, ist jetzt vielleicht für die Menschen in Dresden und in Leipzig nicht unbedingt der Goldstandard.
Ihre Frage beinhaltet das eigentlich wirkliche Verbesserungspotenzial. Ich hatte es schon angesprochen. Es ist Kommunikation, es ist Führung, es ist politische Wegweisung. Und wir sind eine sehr basisorientierte Partei. Und trotzdem muss man manchmal sagen, und das beziehe ich jetzt ausdrücklich auch auf Mitteldeutschland, manchmal ist der gesunde Instinkt und das intakte Koordinatensystem an der Basis besser ausgeprägt als in den gewählten Führungspositionen.
Nichts Neues unter der Sonne. Herr Moosdorf, wir sind schon fast bei einer Stunde. Die Zeit ist im Fluge vorbeigegangen, hoffentlich auch für unsere Zuschauer. Ich habe noch eine letzte Frage. Ich habe letzte Woche ein Interview gemacht mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić und ich bemühe mich ja immer eigentlich zuversichtlich und gut gelaunt zu sein. Ich muss aber zugeben hier, dass ich nach diesem Gespräch eher in einer etwas düsteren Stimmung den Saal verlassen habe. denn Präsident Vučić sagte mir, er bereite Serbien auf einen großen Krieg vor. Er glaube, dass sich beide Seiten, sowohl die russische wie auch die westliche Seite, dermaßen verrannt hätten in ihren Positionen, dass sich keiner mehr eigentlich leisten könne, da vom Schlachtfeld zu treten. Für Putin wäre alles verloren, wenn er da nicht gewinnt. Und der Westen habe jetzt auch sehr viel politisches Kapital investiert, auch reales Kapital, sehr viel Geld der eigenen Steuerzahler, in die, ja, Verteufelung Putins und in die Notwendigkeit, unbedingt diesen Krieg zu gewinnen, was immer das heißt, beziehungsweise Putin nicht gewinnen zu lassen. Also sozusagen ein Molotow-Cocktail von Stimmungen, die sich gegenseitig entflammen, und das wird zum großen Knall kommen. Er rechnet mit einem Krieg in den nächsten 4 Monaten. Darauf stellt er sich ein, Alexander Vučić. Wie beurteilen Sie diese Aussage? Sehen Sie
Ich
das
halte
auch
sie.
so düster?
Ja, also dieses düstere Szenario kann man unterstellen, wenn man bereit ist, diese Eskalationsspirale fortzusetzen. Und natürlich solche Äußerungen wie die heute von Sigmar Gabriel lassen einem da nichts Gutes erwarten. Auf der anderen Seite haben wir ja gerade die Europawahl hinter uns. Und ich hatte es ja eingangs schon gesagt, die Kräfte, die sich für Frieden, Ausgleich und Verständigung eingesetzt haben, sind die, die mit den größten Zuggewinnen herausgehen. Und selbstverständlich haben wir auch bei dieser sogenannten konservativen Wende Erwartungen in Richtung Amerika. Dort liegt der Schlüssel. Und selbstverständlich, ich war bei der Trump-Gala gewesen im Dezember letzten Jahres. Und er hat ja gesagt, eine der ersten Amtshandlungen wird sein, diesen unsäglichen Krieg, das unsägliche Sterben in der Ukraine zu beenden. Das heißt, für uns, und das wieder die Aufgabe der AfD, verknüpft sich eine konservative Politikwende am Ende auch mit der Möglichkeit, wieder in friedliche Bahnen von Politik zurückzufinden, mit der Aufgabe von wokem Irrsinn, von wokem Globalismus. Wir wissen, dass die Linken bereit sind, wenn sie merken, dass ihre volle Fälle davon schwimmen, alles zu opfern. Und das tun wir nicht. Wir setzen auf Rationalität, auf Vernunft, und ich glaube, da sind noch nicht alle Messen gelesen.
Und wie woke sind eigentlich die Konservativen schon?
Eine gute Frage. Also wir haben es in Deutschland ja damit zu tun, dass sich eine Partei aufspielt, immer noch in der Opposition, und sich als Alternative der Alternative empfiehlt. Und wenn man sich genau hinschaut, weiß man, wenn man diese Partei wählt, bekommt man am Ende woken, grünen, linken Irrsinn. Warum? Weil das ist eine Fake-Opposition, das ist ein Fake-Konservatismus. Und dem muss man entgegentreten. Und da sind wir wieder auch bei Europa. Was nützt uns eine Meloni in eine Le Pen mit ihrer Größe, wenn die Inhalte verwässert, aufgegeben, nicht mehr unsere sind?
Und an diesem Punkt müssten Sie vielleicht sogar sinngemäß Frau Merkel recht geben, jetzt aus Ihrer Sicht gesprochen, für die Alternative oder die Alternative für Deutschland, die AfD, ist aus Ihrer Sicht alternativlos. In diesem Punkt
In
würden
diesem
Sie
Punkt hätte
der
Frau
Kanzlerin beipflichten. War mir noch wichtig, dass wir auch noch etwas Positives Ihnen entlocken können für die frühere Kanzlerin.
gut, also soweit würde ich nicht mitgehen, aber inhaltlich trage ich den Satz natürlich mit. Wer wäre ich sonst? An uns geht
Okay.
jedenfalls geht an uns nichts mehr vorbei, sagen wir so. Ja.
Okay, ganz herzlichen Dank, Herr Moosdorf, für dieses Gespräch. Sehr interessant, und wir wünschen Ihnen natürlich, dass Sie trotz allem noch die Muße finden, ab und zu ein schönes Streichquartett zu spielen. Vielleicht ist manchmal der Wahnsinn schon so ausgeprägt, dass man nur noch mit der Kultur hier mäßigend und versöhnend eingreifen kann. Die letzte Brücke der Verständigung, die noch bleibt. Alles Gute nach Berlin oder Leipzig, wo auch immer Sie gerade im Moment sein mögen.
Vielen lieben Dank, Herr Köppel.